请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 3. April 2026 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Nun zuerst die Nachrichten.
Experte fordert schärfere Kontrollen gegen chinesische Infiltration. Taiwanische E-Roller-Hersteller wollen nach Südostasien expandieren. Und US-Gesetzesinitiative soll Taiwans Unterseekabel vor Sabotage schützen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Ein taiwanischer Wissenschaftler warnt vor einer systematischen Unterwanderung Taiwans durch die Volksrepublik China. China nutze gezielt legale Geschäfts- und Austauschkanäle, um politische Einflussnahme als harmlose Routinereisen zu tarnen. Hintergrund ist die jüngste Anklage gegen Xu Chunying wegen mutmaßlicher Wahleinmischung im Sinne Pekings. Xu, die selbst 1998 durch Heirat aus China nach Taiwan kam, wird vorgeworfen, gegen das taiwanische Anti-Infiltrationsgesetz verstoßen zu haben. Laut Ermittlern soll sie dem chinesischen Funktionär Sun Qian über ein Unternehmensnetzwerk illegale Einreisen ermöglicht haben. Wie aus der Anklageschrift hervorgeht, wich Sun Qian während dieser Aufenthalte systematisch von seinen genehmigten Reiserouten ab. Bei landesweiten Treffen suchte er gezielt den Kontakt zu sogenannten neuen Einwanderern, also Personen, die oft durch Heirat aus der Volksrepublik China eingewandert sind. Bei diesen Treffen soll Sun für das Konzept Ein Land, zwei Systeme geworben haben. Dieses von Peking propagierte Modell sieht eine Eingliederung Taiwans in die Volksrepublik vor, verspricht aber formell die Beibehaltung des bisherigen demokratischen und wirtschaftlichen Systems, ein Konstrukt, das China nominell bereits in Hongkong anwendet. Chinesische Staatsbürger unterliegen in Taiwan strengen Auflagen. Einreisen für spezifische Zwecke wie bestimmte Geschäftsreisen, Familienbesuche oder akademischen Austausch erfordern vorab die Genehmigung einer detaillierten Reiseroute. Für Hong Pujao, Vizedirektor des Zentrums für Festland-China-Forschung an der Donghai-Universität, zeigt der aktuelle Fall jedoch gravierende Schwachstellen in diesem System. Zwar seien die formalen Hürden für die Einreise hoch, die behördliche Überwachung der tatsächlichen Aktivitäten im Land sei jedoch unzureichend. Er forderte die Regierung in Taipeh auf, die Kontrollmechanismen nach der Einreise dringend zu verschärfen, da China bestehende legale Strukturen systematisch missbrauche. Angesichts steigender Kraftstoffpreise und starker Umweltbelastungen in asiatischen Metropolen weiten taiwanische E-Roller-Hersteller ihre Präsenz in Südostasien aus. Im Zentrum steht dabei die in Taiwan etablierte Akku-Wechseltechnologie, die nun den Umstieg auf Elektromobilität in Schlüsselmärkten wie Thailand und Vietnam beschleunigen soll. Auf der von The Economist ausgerichteten Sustainability Week Asia in Bangkok betonte Gogoro-Geschäftsführer Henry Jiang das Potenzial dieses Modells. Asiatische Städte litten weltweit am stärksten unter der Abhängigkeit von Benzinrollern. Da herkömmliche Ladesysteme in dichten Ballungsräumen oft an Platzmangel und langen Ladezeiten scheiterten, bietet der schnelle Batterietausch hier einen entscheidenden Vorteil. Gogoro nutzt dafür seine 11-jährige Erfahrung aus dem Heimatmarkt. In Taiwan betreibt das Unternehmen über 2700 Wechselstationen, die täglich rund 370.000 Akkutäusche für 650.000 Nutzer abwickeln und gleichzeitig als virtuelles Kraftwerk zur Netzstabilisierung dienen. Im zweiten Quartal startet Gogoro nun ein Pilotprojekt in Ho Chi Minh Stadt, um den vietnamesischen Markt mit seinen jährlich über 3 Millionen verkauften Zweirädern zu erschließen. Parallel treibt das thailändisch-taiwanische Joint Venture Ionex die Elektrifizierung mit zwei neuen E-Roller-Modellen in Bangkok voran. Geschäftsführer Gary Ding erklärte, der künftige Wettbewerb werde sich nicht mehr allein auf den reinen Fahrzeugabsatz beschränken. Die Branche werde künftig von integrierten Gesamtlösungen dominiert, die Fahrzeuge, Daten- und Energieinfrastruktur intelligent vernetzten. Nach Angaben des thailändischen Industrieverbandes stiegen die inländischen Verkäufe von batterieelektrischen Fahrzeugen im vergangenen Jahr um 80% auf über 120.000 Einheiten. Angesichts wachsender Bedrohungen durch die Volksrepublik China hat eine überparteiliche Gruppe von US-Abgeordneten einen Gesetzentwurf zum Schutz von Taiwans kritischer Infrastruktur eingebracht. Im Zentrum steht dabei die Sicherung der für die Inselrepublik und den globalen Handel lebenswichtigen Kommunikations-Unterseekabel. Der Entwurf sieht vor, die maritime Überwachung mit hochmodernen Sensoren auszubauen, um Sabotageakte künftig frühzeitig zu erkennen. Zudem sollen die USA Geheimdienstinformationen in Echtzeit mit Taipeh teilen und Taiwan sowie regionale Verbündeten dabei helfen, nach möglichen Angriffen die Kommunikationsnetze rasch wiederherzustellen. Ferner sind weitreichende Sanktionen gegen jene Akteure geplant, die für die Zerstörung der Infrastruktur verantwortlich sind. Hintergrund der Initiative sind wiederholte Beschädigungen taiwanischer Unterseekabel durch chinesische Schiffe in den vergangenen Jahren. Sicherheitsexperten werten diese Vorfälle nahe Taiwans Außeninseln als sogenannte Grauzonentaktiken, aggressive Aktionen, die bewusst unterhalb der Schwelle eines offenen bewaffneten Konflikts bleiben. Der demokratische Abgeordnete Dave Min betonte, Chinas Vorgehen sei kein Zufall, sondern Teil einer gezielten Kampagne, um einen demokratischen Partner zu isolieren und Grenzen auszutesten. Der Republikaner Mike Lawler forderte, die USA müssten eine Führungsrolle beim Schutz der indopazifischen Infrastruktur übernehmen. Ein parallel ausgearbeiteter Gesetzesentwurf hat den Auswärtigen Ausschuss des US-Senats bereits im Januar passiert. Taiwan passt seine maritime Sicherheitsstrategie an. Die Meere seien zur vordersten Verteidigungslinie der taiwanischen Demokratie geworden, erklärte Guan Biling, Vorsitzende der taiwanischen Meereskommission, vor Auslandskorrespondenten. China versuche, das demokratische System der Inselrepublik zu untergraben. Guan skizzierte 4 strategische Schwerpunkte. Oberste Priorität habe der Ausbau von Frühwarnsystemen. Für die im südchinesischen Meer gelegene Inselgruppe Dongsha, die zuletzt häufig Ziel chinesischer Störmanöver war, werde derzeit ein neues Inselverteidigungssystem entwickelt. Zudem modernisiere Taiwan dort die Hafeninfrastruktur, um größere Schiffe stationieren zu können. Zweitens strebe Taiwan eine stärkere internationale Vernetzung an, etwa durch eine gemeinsame Operationsplattform mit Partnerländern. Drittens bereite sich Taiwan darauf vor, Schifffahrtsrouten gegen mögliche chinesische Blockaden zu sichern. Viertens müsse der Übergang von Friedens- zu Kriegsstrukturen reibungslos funktionieren. Neben der militärischen Sicherheit fördert Taiwan die eigene Meeresforschung. Eine neue Forschungsflotte soll verhindern, dass China ein Monopol auf ozeanografische Daten im Indopazifik erlangt. Abschließend forderte die Ministerin die internationale Gemeinschaft auf, konkrete Maßnahmen zur Erhaltung des Status quo zu ergreifen und Taiwan in globale maritime Organisationen einzubinden. Nach einem Großbrand in einer Ölraffinerie in der südtaiwanischen Metropole Kaohsiung haben die Behörden am Freitag weitreichende Warnungen herausgegeben. Zwar kamen bei dem Zwischenfall nach offiziellen Angaben keine Menschen zu Schaden, die massive Rauchentwicklung sorgt jedoch für erhebliche Bedenken hinsichtlich der Luftqualität. Das Feuer war am frühen Nachmittag in der Dalian-Raffinerie des Energiekonzerns CPC ausgebrochen. Nach Angaben der städtischen Feuerwehr hatte ein Leck in einer Anlage zur Ölverarbeitung Schweröl entzündet, was zu einer dichten schwarzen Rauchsäule über dem Industriegebiet führte. Angesichts der giftigen Dämpfe forderte Bürgermeister Chen Qi-mai die Bewohner von 8 betroffenen Stadtbezirken auf, in den Häusern zu bleiben sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wer zwingend ins Freie müsse, solle Atemschutzmasken tragen. Der Vorfall wird für den Anlagenbetreiber auch finanzielle Konsequenzen haben. Die städtische Umweltschutzbehörde kündigte wegen des massiven Verstoßes gegen Luftreinhaltungsgesetze bereits ein Bußgeld an. Dieses wird sich auf umgerechnet rund 2.800 bis 135.000 Euro belaufen. Es folgt das Wetter. Heute Nacht werden in fast ganz Taiwan Gewitter mit starkem Regen bei Höchsttemperaturen von 23 Grad erwartet. Am morgigen Samstag gewittert es weiter in ganz Taiwan bei Höchsttemperaturen von 24 Grad im Norden und bis zu 31 Grad Celsius im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten am Freitag, den 3. April 2026 von Radio Taiwan International.
Nun folgt der Hörerbriefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, den 13. April 2026. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich
Chobi Hui
und Eva Trindl. Wir möchten heute natürlich wieder auf Ihre Post eingehen und Fragen beantworten. Sigmar Boberg hat geschrieben, der Empfang war wieder gut, das Programm war auch sehr hörenswert. Das Zelten, wie es bei uns genannt wurde, war in jungen Jahren auch bei uns beliebt. Der Unterschied, der deutsche Camper musste das Zelt selbst mitbringen und besonders auch selbst aufstellen. Dies war mitunter auch etwas abenteuerlich und oft musste auch improvisiert werden. Ein Teil des Abenteuers. Heute ist im fortgeschrittenen Alter auch eher das Hotel angesagt. So denkt man gern an diese Zeit zurück. Sie waren früher öfter an der Côte d'Azur in Frankreich campen. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, in jungen Jahren, da waren die Zelte aber auch schwerer und noch komplizierter irgendwie aufzustellen, besonders bei Wind und so. Bin manchmal noch beim Zelten und zwar auch, wenn es irgendwo in die Berge geht oder ins Hochgebirge und man da ein Zelt braucht.
Ja, als ich zum ersten Mal auf den hohen Berge wandern gegangen war, hatte ich wirklich eine ganz schwere Ausrüstung bei mir selber. Und im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, alles sind viel einfacher
und leichter geworden.
Leichter und ja, unkompliziert.
Franz Schanzer hat geschrieben, er fand das Programm auch sehr interessant und wir sprachen über die Kirschblüte. Und er schreibt, die Kirschbäume blühen bei uns erst Ende April, Anfang Mai. Die Früchte gibt es dann Juni und Juli. Frage, tragen in Taiwan die Kirschbäume auch Früchte? Nein, das sind hier Zierkirschen, also da gibt es keine Früchte, leider.
Und die Kirschblüten blühen hier in Taiwan auch etwas früher.
Wenn man hier Kirschen kaufen möchte, dann kommen die meist von sehr weit her, aus den USA, aus Neuseeland, aus Chile und die sind wirklich sehr, sehr teuer. Reinhard Schumann hat's geschrieben, er hat die QSL-Karten erhalten. Er hat uns gehört mit Sanjin, ATS 909X mit Teleskopantenne und mit einem Neuzugang, ein Weltempfänger von Grundig, Satellit 2100, vermutlich von 1975. Mhm. Diesen habe ich innen und außen gereinigt und die Tastatur mit speziellem Kontaktspray aus der Schweiz wieder alle Wellenbereiche funktionstüchtig gemacht. Nicht schlecht.
Sehr gut.
Dieter Leupold hat geschrieben, er war beim Hörertreffen bei der SAT-Zentrale in Störnewitz bei Meißen in Sachsen. Es war gut besucht. Und er hat uns auch Fotos angehängt. Herzlichen Dank. Andreas Mütze hat geschrieben, er interessiert sich für die RTI-Hörerclubs. Er schreibt, auf ihrer Website kann man lesen, dass RTI in vielen Ländern der Welt Hörerclubs hat. Wie viele RTI-Hörerclubs gibt es im deutschsprachigen Raum? Zwei, ne?
Zwei.
Einen in Ottenau und einen in Berlin.
Genau.
In Österreich oder in der Schweiz gibt es keine RTI-Hörerclubs. Aber in Wien gab es auch schon Hörertreffen.
In den vergangenen Jahren haben wir schon öfters Hörertreffen in Wien abgehalten.
Und was sind eigentlich die Aufnahmebedingungen? Beziehungsweise wo kann man die Mitgliedschaft beantragen? Also Aufnahmebedingungen sind im Grunde sind alle willkommen, alle Freunde von RTI willkommen. Und die Aufnahme können Sie bei den jeweiligen Vorsitzenden der RTI-Hörerclubs beantragen. Und zwar in Ottenau ist es Bernd Seiser und in Berlin Andreas Bündig. Und die Hörerclubs stärken natürlich die Verbindung zwischen RTI und den Hörerinnen und Hörern. Dank der Vorsitzenden der Hörerclubs, des RTI-Hörerclub Ottenau-Vorsitzenden Bernd Seiser. Er ist ja auch immer sehr aktiv und kümmert sich sehr um den Hörerclub und auch um RTI und die Verbindung zu RTI. Bernd Seiser und Andreas Bündig organisieren zum Beispiel auch immer die Hörertreffen der jeweiligen RTI-Hörerclubs.
Wenn Sie an unsere Hörerclubs teilnehmen, dann haben Sie natürlich dann noch mehr Möglichkeiten, die andere Hörer kennenzulernen, austauschen, Sie können ja viele Informationen bekommen und auch mehr Kontakt mit uns in Taipei haben. Und das ist Win-Win-Strategie sozusagen. Wir können uns gegenseitig besser kennenlernen und ja, wir werden uns auf jeden Fall freuen, wenn Sie an unseren Hörerclubs teilnehmen können.
Ja, und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn Sie an unseren Hörertreffen teilnehmen können. In diesem Jahr wird es im Mai 2 RTI-Hörertreffen geben, nämlich das Treffen des RTI-Hörerclub Ottenau in Gaggenau und das Treffen des RTI-Hörerclub Berlin in Berlin. Das Hörertreffen des RTI-Hörerclub Ottenau findet statt am 16. Mai ab 12 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit in der Gaststätte Morgstube an der Konrad-Adenauer-Brücke, Ecke Rinden-Schwender-Straße, Schulstraße in Gaggenau. Außerdem in Berlin am 30. Mai, ebenfalls ein Samstag, und zwar ab 14 Uhr in der Galerie, zweite Gaststube im Restaurant Ännchen von Tharau. Und Bihoy wird auch dabei sein.
Ja, genau.
Und freut sich, alle wiederzusehen oder neu kennenzulernen.
Ja, natürlich. Ihr seid alle herzlich zu den Hörertreffen eingeladen. Und ich habe das Flugticket schon gekauft, schon bezahlt. Also
schon
ja.
Bezahlt, das ist gut.
Ja, also fest. Der Plan steht jetzt fest.
Du kannst
fest.
Jetzt nichts mehr ändern.
Nein, ich fliege nach Deutschland.
Okay.
Wir sehen uns dann am Hörertreffen.
Ja, und in diesem Jahr wird ja nicht nur 40 Jahre deutschsprachige Sendungen von RTI gefeiert, sondern auch 20 Jahre RTI-Hörerclubs.
Jubiläum. Ja, wir freuen uns sehr darüber.
Michael Lindner hat geschrieben, er wünscht uns alles Gute zum Radiotag. Und zwar wurde der ja gefeiert am 26. März, also der Tag des Radios in Taiwan. Und er hat uns hier auch auf Chinesisch draufgeschrieben, Taiwan Guangbo Re, Kuai Le.
Dankeschön, danke für die Glückwünsche. Ja, tatsächlich. Es ist wirklich eine Freude, dass ich hier arbeiten darf und mit so vielen Leuten zusammenarbeiten. Ja, ich feiere jeden Tag meinen Radiotag hier bei RTI.
Und Michael Lindner schreibt, dieser Tag ehrt die vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unterstreicht die wichtige Stellung des Mediums Radio in der taiwanischen Gesellschaft. Für die Zukunft wünsche ich weiterhin viel Erfolg, Inspiration und stets eine starke Verbindung zu euren Hörerinnen und Hörern weltweit. Für mich als treuer Hörerfreund der deutschsprachigen Sendungen ist es eine ganz besondere Freude, euch allen von ganzem Herzen zu gratulieren.
Ja, vielen Dank. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich bin eigentlich jetzt schon seit über 30 Jahren in diesem Bereich tätig. Und ganz am Anfang hatten wir vielleicht noch an diesem Tag kleine Souvenirs oder Geschenke bekommen.
Dann haben wir eine Ansichtskarte erhalten von Stefan Lipsius. Er schreibt, erneut sende ich Ihnen einen Kartengruß aus dem Kosovo, wobei ich leider keine neuen Karten mit anderen Motiven finde. Der Winter hat sich hier schon verabschiedet, dafür Dauerregen. Die Karte ist datiert am 27. Januar, aber die Karte ist sehr schön.
Ganz trocken angekommen.
Ganz trocken angekommen, also wurde nicht vom Dauerregen beeinflusst. In der Mitte eine Landkarte und ganz viele verschiedene Motive drumherum, auch mit Beschreibung dann hinten, römische Stadt, neolithische Statuen, genau. Museum, Kosovo, Sultan Murats Grab, ethnologisches Museum, Glockenturm, sehr viele
Sehenswürdigkeiten, auch sehr schöne Karte. Ja, besten Dank für diese Karte aus Kosovo.
Detlef Jörg hat uns auch einen Brief geschrieben mit Empfangsbericht, auch wieder gleich am ersten Tag im März. Sein Empfangsbericht an uns. Herzlichen Dank.
Danke.
Frank Rico Bresonik hat uns geschrieben, eine Briefmarke mit Hasen drauf. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab? Ein Hase mit einem Häschen hat uns einen Empfangsbericht geschickt vom 20. Februar und er schreibt, bei uns in Deutschland haben die Taxiunternehmen einen Mitbewerber bekommen, denn es gibt jetzt auch Uber-Taxis, die viel günstiger als die altbewährten Taxis sind. Mich würde es einmal interessieren, ob das in Taiwan genauso ist, da es ja Uber auch in anderen Ländern gibt, zum Beispiel in Costa Rica. Es gibt hier in Taiwan auch viel Uber.
Anfangs waren die Preise bei Uber tatsächlich etwas niedriger, aber inzwischen der Preis bleibt so ähnlich wie bei normalen Taxis. Es hat wohl keinen so richtigen Unterschied. Mit kleinem Unterschied vielleicht, also manchmal bei dem extreme lange Distanz oder in der Nacht oder Festtagen, da hat man unterschiedliche Tarif bei den Uber oder dann normale Taxis.
Ja, in Taiwan gibt's wirklich beides. Manche fahren lieber mit den gewöhnlichen Taxis, manche, die nutzen lieber die Uber-App. Aber Uber wird wirklich schon viel genutzt in Taiwan. Klaus Irgang hat uns geschrieben und er hat eine QSL-Karte erhalten mit der Drachen- und Tiger-Pagode Lotussee in Kaohsiung. Was hat es mit dem Motiv auf sich? Wie ist die Geschichte dieser beiden Pagoden, Drachen- und Tiger-Pagode am Lotussee in Kaohsiung? Wie alt sind diese Bauwerke und welche Bedeutung haben sie? Diese Pagoden sind eigentlich noch gar nicht so alt. 1976 wurden sie erst erbaut. Es sind zwei Pagodentürme, die eine mit vorne einem Drachen und die andere vorne mit einem Tiger. Und das heißt auch, man sollte durch den Drachenmund reingehen und durch den Tigermund wieder rausgehen und das bringt Glück, oder?
Ja und nein, ich weiß nicht ganz genau. Ich folge immer den anderen Leuten, wie sie reingehen und ausgehen. Und die Pagode habe ich schon mehrmals besucht.
Und die beiden Pagoden, das ist eigentlich nicht so sehr religiös geprägt, sondern kannst du dich erinnern, was in diesen Pagoden für Abbildungen waren oder was da ist?
Ganz genau kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich gehe davon aus, dass die mehrere so Geschichte an der Wand abgebildet, zum Beispiel diese 24 Pietät-Bilder. In Taiwan alle Kinder haben bestimmt schon mal solche Bilder gesehen oder solche Kinder Bücher gelesen, weil diese 24 Rituale oder Pietät-Aktivitäten oder so werden immer abgebildet.
Es geht also um pietätvolles Verhalten gegenüber den Eltern.
Und es gibt auch einige Abbildungen über einige Sagen oder Märchen.
Jadekaiser, Abbildungen und Abbildungen, die die Betrachter zu gutem moralischem Handeln ermutigen sollen. Und der Lotussee und die beiden Pagoden haben eigentlich schon eine wichtige Bedeutung für den Tourismus in Taiwan, weil sie auch so pittoresk aussehen. Klaus Irgang fragt noch, ob es im Lotussee immer noch Lotus gibt.
Doch, in der Sommerzeit, das ist die Hochsaison für Lotus.
Und Klaus Irgang fragt noch, Lotuskerne kann man ja auch essen. Kann man auch andere Teile des Lotus essen, zum Beispiel die Blüten? Und welche Bedeutung hat Lotus für die taiwanische Küche? Also von Lotus kann man ziemlich viel essen, zum Beispiel die Samen und vor allem auch die Wurzeln, Lotuswurzeln werden in Taiwan sehr viel verwendet in der Küche, ne?
Ja, vor allen Dingen so gekocht als Vorspeise.
So auch ein bisschen säuerlich teilweise genau. Angerichtet. Mhm. Auch in der Suppe kann man kann sie auch braten. Die sind so weiß und so ein bisschen
vier Fasern
und haben so Löcher drin. Sehen ein bisschen aus wie so dicke Räder.
Mhm. Genau.
Und Lotussamen, die kann man verschieden zubereiten, auch in Suppen.
Genau.
Da macht man dann süße Suppen auch draus mit verschiedenen Zutaten, aber man kann sie auch in anderen Suppen verwenden und dann als Paste Lotuspaste wie rote Bohnenpaste kann man auch zu Gebäck dann verbacken. Oder zum Beispiel Mondkuchen gibt es dann auch mit Lotuspaste. Ja. Was isst du noch von Lotus? Die Blätter kann man verwenden, glaube ich, um Reisklöße einzuwickeln.
Ja, fast alle Teile von Lotus kann man.
Blütenblätter, ne?
Ja, fast den ganzen Pflanzen von Lotus kann man essen, bis auf die Blumen. Aber die Blumen wird auch nicht gefährdet bei einem richtigen schönen Gericht. Als Dekoration wird zwar nicht gegessen, aber es ist gut für die Augen sozusagen.
Aber ich glaube, sie sind jetzt auch nicht giftig. Also man kann sie auch essen. Man kann sie mitessen.
Ich kann mir gut vorstellen, die Blumen kann man auch frittieren und dann essen. Die Taiwaner essen sowieso alles Mögliche.
Ich war mal in einer Lotusfarm, so eine Art Touristenfarm, und die hatten sehr, sehr viele Lotusteiche, und da gab es dann auch Lotusmenü, und draußen umgeben von Lotusblüten in Lotusteich. Das war wirklich, ich glaube, das war eigentlich ursprünglich ein kleiner Hackerbauernhof. Die hatten auch noch so alte landwirtschaftliche Geräte und Ausstellungen. Das war wirklich sehr schön. Und die hatten auch wirklich sehr viele Gerichte aus Lotus. Mhm. Lotus ist sowieso auch sehr wichtig als Symbol in Taiwan, auch für Buddhismus ist ein wichtiges buddhistisches Symbol, gilt als Symbol für Reinheit.
Vor allen Dingen die Lotus aus Baihe im südtaiwanischen Landkreis Tainan, da gibt es sehr viel Lotusanbau und gibt es auch oft Lotus Festival. Während dieser Festivals, da kann man ja verschiedene Gerichte aus Lotus essen. Und dann, was weiß ich, Lotus-Malerei oder Lotus-Kleidung, Schmuck und alle möglichen Dinge. Ja. Lotus ist schon sehr beliebt, nicht nur unter den Taiwanern, sondern auch unter den Chinesen.
Auch in Asien.
Genau. So. Mhm.
Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen Thomas Kurz in Gaggenau, RTI-Hörerclub Ortenau-Mitglied Hans-Werner Lollicke in Hedehusene in Dänemark, Elke Kopitschok in Rostock, Erich Kröpke in Magdeburg, Dieter Kraus in Neumünster, Volker Schmidt in Neubrandenburg und Dietmar Eisenhauer in Fränkisch-Krombach. Auch zum Kindertag und Grabpflegefest sende ich gerne herzliche Grüße allen unseren Hörerclub-Mitgliedern. Berlin und Ortenau wünsche ich gesegnete und frohe Ostern.
Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 3. April 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie weitere Nachrichten, Beiträge und auch die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz.
Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
Eva Trindl
und Chobi Hui.
Hey! 加油！赶快啦！吉里姆，吉里姆，脚步不对了啦！哎，赶快！ Schlüssel. Bulli Adi Adange, Bulli Lama Dabake, Ua Da 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 Da, Ma Uli Uli.
Italo Stadelo, Sepan Lima Un, Pitu Alu Sim.